Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV eine neue Ausgabe von Kramer und Röhl und damit ist klar, wer zu Gast ist, nämlich Christian Röhl, der Mitbegründer dieses Kanals, aber vor allen Dingen jetzt der Chief Economist von Scalable Capital. Hallo Christian.
Hallo, mal schön mal wieder hier zu sein.
Ja, lange her. Lag ja auch an meinem Urlaub und auch du warst dann auch mal kurz weg. Und vor den ganzen Abwesenheiten haben wir uns aber einen Themenbereich mal vorgenommen, wo wir gesagt haben, da können wir eigentlich auch mal ran. Und der lautet die großen Fragen, wo wir uns mal so ein bisschen abseits von einzelnen WKNs und so weiter damit beschäftigen wollen, was uns als Anleger eigentlich alles so beschäftigt. Und wo es sich aus unserer Sicht mal lohnt, genauer hinzugucken und dann vielleicht mal abzuklären, sind wir da ähnlicher oder eher unterschiedlicher Meinung, warum überhaupt? Und das Ganze dann in einer gesitteten Diskussion oder auch einem gesitteten Austausch, je nachdem, wie Meinungen aufeinander stoßen, dann mal zu betrachten. Und heute haben wir uns vorgenommen, die USA, was sonst?
Ja, ist ja für dich so ein Lieblingsthema, ja. Und wahrscheinlich kommen gleich wieder die alten Themen Don't Bet Against America und dann kommt der gleichgewichtete FANEC, Sustainable Equal Weight ETF, aber vielleicht haben wir auch noch ein paar neue Themen.
Ja, ich glaube schon, dass also klar ist, dass das Thema ja in den letzten Jahren von uns immer wieder behandelt wurde, aber was wir eigentlich nie so gemacht haben, wie das Ganze uns mal dahingehend anzugucken, wohin geht's, was bedeutet der aktuelle Zustand von den USA und das, was wir da im Moment wahrnehmen, eigentlich so für die Welt und vor allen Dingen auch für Wirtschaftsräume und was bedeutet das dann eben auch für uns als Investoren, weil das ist ja dann schon das, was dann auch von Interesse ist. Und da werden wir natürlich auf bestimmte Sachen auch kommen, die wir hier an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Sendungen schon hatten. Aber bevor wir damit anfangen, zunächst mal der von dir eingesprochene Disclaimer, den können wir jetzt mal kurz abspielen.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und dann legen wir doch einfach mal los mit den USA. Und der erste Punkt war ja so ein bisschen, wenn wir uns durch das Gespräch hangeln wollen, dass wir gesagt haben, wie sehe ich das eigentlich im Moment? Wie sehe ich im Moment eigentlich die USA? Und dann fang du doch einfach mal an. Wie siehst denn du im Moment die USA?
Also meine Wahrnehmung der USA in meinem Leben überhaupt immer war immer so was Sehnsüchtiges. Und das kann man ganz gut auf einen Satz fassen, nämlich a shining city upon a hill. Und das habe jetzt nicht ich mir ausgedacht. Also so poetisch bin ich nicht veranlagt. Das hat sich ein richtiger Dichter ausgedacht, nämlich John Winthrop, einer der ersten Pilger, die damals mit der Mayflower rübergekommen sind in die USA. Das heißt also, wir reden hier über Ende 1500, Anfang 1600. Und berühmt geworden ist dieser Satz, Shining City upon a Hill, durch die letzte Rede von Präsident Ronald Reagan bei Ausscheiden aus dem Amt, also Anfang 1989, wo er dieses Bild nochmal in ganz vielen Facetten ausmalt. Ich kann das sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen bei YouTube oder auch einfach durchzulesen in den Archiven, ist alles gut hinterlegt. Und insofern für mich war Amerika immer ein Sehnsuchtsort. Schon als kleiner Junge, wenn ich Bilder gesehen habe von den Hochhäusern, von den Landschaften, war für mich immer, hey, da will ich unbedingt mal hin. Hat dann echt bis Mitte der 90er Jahre, bis kurz nach dem Abi gedauert, bis ich das erste Mal in Amerika war, in New York. Und es war für mich wow. Und jedes Mal, wenn ich wieder zurückgekommen bin nach Amerika, war es für mich umso mehr wow. Die Größe, die Natur, die Landschaften. Ja, und ich muss auch zugeben, eben die Menschen. Es sind ja sehr, sehr starke deutsche Einflüsse in Deutschland. Ich habe immer eine große Freundlichkeit erlebt. Ich mag es einfach, dort zu sein. Und das gilt auch ökonomisch. Ich habe mich immer wohl damit gefühlt, dass mein Geld dort ist. Ich war immer der Meinung, den größten Kapitalmarkt der Welt mit dieser Breite, mit dieser Tiefe, den kann man nicht ignorieren, sondern ganz im Gegenteil, den muss man als einen Fixpunkt im Portfolio haben, weil es gibt in Amerika so viele Unternehmen, die es nirgends anders gibt, in dieser Größe, in dieser Qualität, mit diesen ganz besonderen Fähigkeiten. Und insofern, ja, dieser American Exceptionalism war für mich immer etwas, was nicht jetzt nur ein Börsenthema der letzten 10 Jahre war, sondern allgemein eine Bewunderung für Amerika, und ich muss zugeben, diese Bewunderung ist nach wie vor da, wenngleich natürlich das Bild von dieser leuchtenden Stadt auf dem Hügel mit ihren durchlässigen Mauern, die ja Ronald Reagan auch in seiner Rede beschreibt, einige Kratzer erhalten hat.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob das in der Rede war oder nochmal in einer anderen Ansprache, wo er sich darauf bezieht, dass es eben Unterschiede gibt, fundamentale Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland oder Frankreich, wo Menschen dazukommen können. Sie gehören dann vielleicht auch irgendwie dazu und können sich sehen, aber sie sind dann eben keine Franzosen, sie sind keine Deutschen. Und wo er dann explizit auch nochmal gesagt hat, und Amerika ist eben das einzige Land, wo die Menschen hierher kommen, sich integrieren, sich wohlfühlen und dann an irgendeiner Stelle eben auch Amerikaner sind. Und das ist in der Tat etwas, wo man ganz grundsätzlich, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal, also bei mir ist es eben das meistbereiste Land, was ich besucht habe. Ich war 23 Mal in den Vereinigten Staaten und bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich liebe grundsätzlich dieses Land, diese Weite, trotz aller seiner historischen und auch aktuellen Widersprüche bei dem, wofür es angeblich eben auch steht, also für Freiheit, wo ich dann auch immer das Gefühl habe, na, ist es dann wirklich für alle Hort der Demokratie? Naja, aber dann eben auch nicht für alle, wenn wir uns an bestimmte Wahlrechtsmanöver dann immer mal erinnern und auch vergegenwärtigen, was im Moment so passiert. Leadership, durchaus wechselhaft und auch stark interessengeleitet, definitiv nicht humanistisch, aber trotz allem gerade für uns Deutsche durchaus sehr nützlich. Und dann eben einfach dieser American Dream, dieser American Way of Life, den ich in verschiedenen Situationen eben auch erleben durfte. Und da gehören Cabrio-Fahrten durch ganze Landstriche dazu, ob nun Ostküste, ob nun Westküste. Und einfach so ein mentales Poster für Glücksgefühl. Und da merke ich dann immer wieder, das hat mich auch bei der Vorbereitung dann eben immer mal wieder getoucht, weil ich mich an bestimmte Situationen, die ich da erlebt habe, erinnert habe. Der Optimismus, das Selbstbewusstsein, diesen unbändigen Glauben an die Zukunft. Ne? Future is bright. Die Zukunft wird immer besser sein und das ist immer eine Einstellung. Und dann muss man einen Schlusssatz dazu noch, bevor wir zu dem Aber kommen. Es gibt eben auch eine sehr tief verankerte Dankbarkeit, die ich spüre gegenüber dem Land, dass es im Verlauf des Zweiten Weltkriegs dann doch irgendwann mit eingegriffen hat und auch dafür gesorgt hat, dass Deutschland eine bestimmte Entwicklung genommen hat. Und seit 1963 weiß ja jeder, dass der stolzeste Satz, den man in der freien Welt sagen kann, ich bin ein Berliner ist. Und naja, ich bin eben Berliner, was soll ich sagen? Da kommt man an den USA und einer gewissen Zuneigung dem Land gegenüber eben nicht vorbei. Aber man muss eben auch sagen, das letzte Vierteljahrhundert hat an einigen Stellen schon einiges massiv auf die Probe gestellt. Und es liegt nicht nur am aktuellen amerikanischen Präsidenten, sondern waren auch noch so ein paar Vorgänger mit dabei. Und zwar vollkommen egal, ob nun Republikaner oder Demokraten. Das letzte Vierteljahrhundert war aus meiner Sicht nicht so von großartigen dann auch für die Welt bestimmenden Erfolgen geprägt.
Vor allem für Europa, ja, es ist interessant, dass du diese 25 Jahre nimmst. Also ich würde ja sagen, der letzte Präsident, der wirklich noch diese transatlantische Allianz auch im Sinne einer Freundschaft gelebt hat, das war Bill Clinton. Der ist im Jahr
damit
2001 aus dem Amt geschieden. Dann kam George Bush mit dieser barbarischen Terrorattacke konfrontiert, ja, mit der Herausforderung, darauf zu reagieren, aber dann auch schon mit diesen ersten Brüchen, gerade im Verhältnis Richtung Europa, vor allem Richtung Deutschland, Richtung Frankreich. Also ich erinnere mich noch sehr gut, wie es dann im Vorfeld dieses unsäglichen Irakkrieges um die Unterstützung ging, die ja unter anderem Gerd Schröder für Deutschland und Jacques Chirac für Frankreich versagt haben. Und der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld sagte, ja, Germany, France, this is old Europe. We got to focus on the new Europe. Ja, und das waren dann die Staaten des Ostblocks, die ja damals gerade an Europa so richtig auch institutionell andockten. Da hat man schon gemerkt, ups, da ist so der erste Bruch. Nichtsdestotrotz, rein sicherheitspolitisch war George W. Bush ein echter Transatlantiker, auch Cheney natürlich. Aber es war etwas, wo man schon gesehen hat, oh, da sind jetzt plötzlich andere Interessen, als wir sie vorher gesehen haben. Dann kam Obama danach, der ja hier in Deutschland immer wie ein Heiliger gefeiert wurde, der großartig auftreten, großartig reden konnte, der auch sicherlich in Amerika eine wichtige Hinterlassenschaft namens Medicare und Medicaid gebracht hat. Ja, das kann man immer nur wieder hervorheben, die sozialen Leistungen. Aber wenn wir mal rein außenpolitisch gucken, hat er für Europa nicht viel mehr übrig gehabt als schöne Worte. Obama war der erste Präsident, der wirklich wieder Richtung Pazifik geschaut hat und amerikanische Politik sehr stark dahin ausgerichtet hat. Nun ja, und dann sind wir bei Trump 1, was ja vor allen Dingen eine von vielen Tiraden getragene Amtszeit war, die konfrontativ war in der Diktion. Am Ende hat er relativ wenig tatsächlich umgesetzt und hingekriegt. Und dann kam Biden, der offen konfrontativ war. Dieser Inflation Reduction Act hat ja wenig mit Inflationsbekämpfung zu tun, sondern vielmehr damit, dass Amerika schon damals alles getan hat, um in Wettbewerb zu treten, gerade mit Europa, was Industrieansiedlungen angeht, und das mit sehr viel billiger Energie und sehr viel Geld auch getan hat. Das ist klar gegen Europa positioniert gewesen. Und jetzt sehen wir die Fortsetzung davon. Also ich meine, wir haben hier im Grunde wirklich, deswegen fand ich es interessant, dass du diese 25 Jahre genannt hast, in diesem Jahrhundert so eine Absetzbewegung. Amerika zieht sich zurück. Allerdings müssen wir natürlich auch eins bedenken. Dieses Bild der Shining City upon a Hill, das hat sich ja vor allem durch die Nachkriegszeit geprägt, auch jetzt bei uns persönlich. Ja, du hast eben erwähnt, die Unterstützung der Amerikaner gegen die Berlin-Blockade. Unser ganzes Bild, auch unsere persönliche Geschichtserfahrung, ja, das ist dann ja die Nachkriegszeit. Aber Amerika ist vielleicht auch historisch nicht immer diese Shining City upon a Hill gewesen, sondern war immer wieder auch recht stark isolationistisch veranlagt. Es hat den Angriff auf Pearl Harbor gebraucht, um die Amerikaner wirklich in den Kampf gegen die Nazis damals reinzubekommen. Nur durch Überzeugungsarbeit hat Churchill das nicht geschafft. Und auch vorher, Erster Weltkrieg und noch weiter zurück, haben wir gesehen, Amerika war sehr, sehr häufig auf sich selbst bezogen, protektionistisch, merkantilistisch ausgerichtet. Die Zölle Ende des 19. Jahrhunderts unter William McKinley, auf den Trump sich ja auch immer wieder bezieht. Also vielleicht war unser Amerika-Bild auch einfach ein bisschen zu idealistisch, was jetzt diese Shining City angeht.
An dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis. Wer sich intensiv mit Finanzen beschäftigt, der weiß, es sind nicht nur die großen Investmententscheidungen, die einen Unterschied machen. Oft sind es auch die kleinen, wiederkehrenden Ausgaben, die man einmal optimieren kann und dann dauerhaft profitiert. Ich bin neulich auf etwas gestoßen, das genau hier ansetzt. RemindMe. RemindMe ist ein kostenloser Wechselservice für Strom und Gas und das wirklich im besten Sinne. Kein Vergleichsportal, keine Werbeflut, sondern ein Dienst, der jedes Jahr für dich einen günstigeren Tarif raussucht und den Wechsel dann auch direkt für dich umsetzt. Kündigung, Anbieterwechsel, Kommunikation, alles übernimmt RemindMe. Du gibst einmal deine Postleitzahl und deinen Verbrauch an, bekommst ein passendes Angebot per Mail und der Rest läuft automatisch. Und das jedes Jahr. Ich habe den Check selbst gemacht, hat keine 2 Minuten gedauert und dabei kam für mich tatsächlich ein Sparpotenzial von knapp 300 Euro raus. Ohne AGB-Feintuning, ohne Anbieterchaos, einfach ein solider Tarif mit Preisgarantie. Und wichtig, RemindMe wählt nicht einfach den billigsten Tarif, sondern einen seriösen Anbieter mit stabilem Preis, also nicht das nächste Lock-Angebot mit Folgekosten. Gerade für alle, die sich lieber mit Dividendenrenditen als mit Strom- oder Gasverträgen beschäftigen, ist das eine elegante Lösung, Fixkosten zu senken, dauerhaft und ohne Aufwand. Den Link zum kostenlosen Sparcheck findest du in den Shownotes. Einfach mal ausprobieren. Dauert 2 Minuten, kann sich aber richtig lohnen. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
Naja, und es gibt ja eben auch genau im Bereich der Außenpolitik, also da war es ja dann schon auch klar in der Tat, also was dann im Verlauf des Zweiten Weltkriegs alles passiert ist. Ich habe gerade nochmal Darkest Hour mit Gary Oldman gesehen, wo es dann ja auch genau um diese Churchill-Situation geht, dass er dann quasi auch dank der Insellage Großbritanniens derjenige ist, der da in die Verteidigungs- und auch die Konfrontationslinie dann reingeht, aber eben ganz verzweifelt, und da fühlt man sich dann schon ein bisschen an das heute erinnert, verzweifelt dann eben um Waffensysteme in den USA battelt. Da waren es dann eben Flugzeugträger, heute sind es andere Systeme, die wir brauchen, um in der Lage zu sein, eine Ukraine zu unterstützen. Und auch da gibt es dann eben Entwicklungen, die genommen wurden und die aufgrund von Versäumnissen, die in Europa dann auch gemacht wurden, ausgebügelt werden müssen. Denn das ist dann eben beim Thema, wie sieht man die USA? Das sind so meine, es gibt so 3 Abers von mir, nämlich einmal natürlich den Präsidenten, den ich extrem kritisch sehe. Ich will da gar nicht tiefer drauf einsteigen. Ich habe so viele nicht so schöne Worte, die ganze Absurdität aus meiner Sicht dieser Präsidentschaft darstellen. Brauchen wir ja alles nicht, ist das Aneinanderreihung von rhetorischen Versatzstücken, wo man dann selber sagt, hoppla, das ist aber schon krass, was man hier alles sagen kann, ohne Probleme und dabei noch nicht mal das Gefühl hat, irgendeine Beleidigung auszusprechen. Ich gehe mal auf die Zollpolitik und von der halte ich extrem wenig und glaube, dass es auch für einen Großteil der Bevölkerung schädlich sein wird, inflationäre Auswirkungen haben wird, wobei man natürlich dazu sagen muss, Inflation, da komme ich gleich noch kurz zu, ist im Grunde das Einzige, was den USA da hilft. Das Einzige, was ich bei Trump von Anfang an in der Tat nachvollziehen konnte und immer noch nachvollziehen kann, ist das Thema Verteidigung. Denn den Punkt, obwohl der jetzt einigermaßen geklärt zu sein scheint, auch sehr überraschend, dass er dieses plötzliche Manöver von 2% auf 5% Anteil am BIP, dass er das wirklich so durchbekommen hat, da stehe ich immer noch ein bisschen belämmert daneben. Und dachte mir, das müsste doch eigentlich mit diesen 2% auch vernünftig zu machen sein. Vielleicht ist es das nicht, sei es drum, ist ganz ehrlich gesagt auch da nicht meine Klagenweite, wo ich mich zu einem Urteil imstande sehe. Dennoch ist das ganze Ding, so wie es gelaufen ist, für Europa eine absolute Blamage, dass jemand wie Trump bei diesem Thema aus meiner Sicht auch so richtig liegt und Europa aus seiner Position der Stärke leider sehr stark unter Druck setzen kann. Und ich sage hier ganz bewusst ein Wort nicht, was ich oft auch gelesen habe, dass es eine Erpressung ist. Denn das ist es in meinen Augen nicht, was er da gemacht hat. Denn irgendwann hat Hilfsbereitschaft auch mal ein Ende. Und dieses Ende hat er in seiner ersten Amtszeit extrem deutlich und wiederkehrend angekündigt. Und auch danach hat Europa nicht Initiativen ergriffen. Und das muss sich aus meiner Sicht Europa auch vorhalten lassen. Oder siehst du das anders?
Nein, ganz im Gegenteil. Also wenn Europa immer darauf pocht, dass man ja mehr sein möchte als nur ein loser Staatenbund, sondern wenn wir wirklich über eine Europäische Union sprechen, so wie es auch heißt, dann muss doch diese Union auch das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis haben, außenpolitisch eine Rolle zu spielen, außenpolitisch souverän zu sein. Und das kannst du nicht, wenn du in allen Fragen der Sicherheit und der Verteidigung immer hintendran die Amerikaner hast und wenn du immer betteln musst. Also sich da frei zu machen, selbstständig auch die Initiative zu ergreifen in einer europäischen Sicherheitsarchitektur, das hätte schon viel früher passieren müssen. Und dass es überhaupt erst diesen Feldzug Russlands gegen die Ukraine gebraucht hat, bis man dort mal aufgewacht ist und dann noch obendrauf jetzt Trump 2, das ist bezeichnend für die Schwäche Europas, was alles angeht, was irgendwie mit Selbstorganisation und Fortschritt dieses Prozesses zur Union zu tun hat. Insofern, das ist ein ganz, ganz wichtiger Katalysator, aber es ist schädlich, dass es so lange gedauert hat, das einzusehen, dass man das nicht schon beim Überfall auf die Krim spätestens gesehen hat, dass man dort nachlegen muss. Insofern muss man jetzt sehr viel, sehr schnell nachholen. Und dafür gilt es, die notwendigen Strukturen zu finden. Europa hat jetzt zunächst mal die finanzielle Basis geschaffen, dass das gelingen kann. Jetzt ist halt die Frage, wie man das konkret strategisch angeht und ob man das überhaupt aus eigener Kraft schafft, beziehungsweise wo man auch dabei die Unterstützung der Amerikaner, insbesondere der amerikanischen Rüstungsindustrie, braucht, weil das Know-how und die Kapazitäten sind in Europa in dieser Form nicht vorhanden, auch wenn es aufgebaut wird, auch jetzt durch Start-ups wie beispielsweise Helsing in München. Da gibt es ja eine ganze Reihe Projekte, aber die müssen auch alle erstmal richtig in Gang kommen und müssen auf das Niveau kommen, einfach von der Skalierung her, die wir in den USA schon sehen.
Ja. Ich habe noch zwei andere Punkte, die ich da einfach kritisch wahrnehme. Das ist einmal die USA selber, also von einer gesellschaftlichen und ökonomischen Perspektive aus. Ray Dalio hat ja in einem für mich relativ beeindruckenden Spiegel-Interview, ich meine so 2021, 2022, irgendwie so die Kante war das, über die Zerrissenheit in den USA gesprochen, die auch beschrieben und für 2024 mal in diesem Interview einen Bürgerkrieg in den Raum gestellt, den er für möglich hält, wenn eine Seite das Wahlergebnis gegen sich nicht akzeptieren würde. Nun, dazu kam es nicht, weil der Mann, der schon mal einen Sturm aufs Kapitol provoziert hat und sich auch geweigert hat und immer noch weigert, die Wahlniederlage bei seiner ersten potenziellen Wiederwahl einzugestehen, dass der dieses Mal oder bei der letzten Mal eindeutig zweifelsfrei sowohl vom Electoral, aber vor allen Dingen auch im Popular Vote gewonnen hat. Und da bin ich dann eben in der Situation, dass ich einfach für mich merke, ich kriege auch in Gesprächen übrigens, ich krieg diese amerikanische Mentalität dem Mann nach all den Sachen, die er gemacht hat, auch nur einen Funken von Vertrauen entgegenzubringen. Damit komme ich einfach überhaupt nicht klar. Hinzu kommt horrende Verschuldung der Bürger über Studienkredite und durch Kreditkartenschulden. Das wirkt auf mich dann schon wie so ein Kartenhaus, bei dem man aus meiner Sicht einfach sehr aufmerksam beobachten sollte, bricht da was zusammen. Mir kommt das Ganze sehr fragil vor, aber ich muss dazu eben auch sagen, mir kommt es schon eine ganze Weile recht fragil vor.
Ja, es gibt da immer irgendwelche Blasen. Ich weiß, vor ein paar Jahren waren es dann halt die Autokredite. Da sollten die Autokredite dafür verantwortlich sein, dass in Amerika eine neue Finanzkrise entsteht. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr von den eigenen Erfahrungen getriggert und beeinflusst wird. Wir beide sind ja sicherlich geprägt auch durch die Finanzkrise 2008, 2009 und die Entstehung dieser Finanzkrise. Denn das Thema, dass der amerikanische Immobilienmarkt völlig überhitzt war und trotzdem immer wieder durch Finanzprodukte neue Schulden da drauf gepackt wurden. Das war ja ein Thema, das wurde hier selbst in Europa schon 2005, 2006 gespielt. Ich weiß, 2006 habe ich damals sogar mit der Société Générale ein US Immo Bubble Investment Produkt strukturiert. Die ganzen Themen, die lagen alle auf dem Tisch. So, und 2007 kam es dann zu dieser Subprime-Krise. Dann sagten wir noch, naja, das ist halt jetzt so ein Ding, so eine Krise, das müssen die Amerikaner in den Griff kriegen. Anfang 2008 hat der damalige Finanzminister Peer Steinbrück vor dem Deutschen Bundestag noch gesagt, die Subprime-Krise ist ein amerikanisches Ding, und ein halbes Jahr später waren wir in der schlimmsten Finanzkrise und Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren. So, und das prägt uns natürlich, ja. Deswegen versuchen wir ständig überall irgendwelche Krisen zu sehen, den Auslöser zu sehen für die nächste Finanzkrise, damit wir vorher noch ganz schnell weglaufen können. Aber ich wage zu prognostizieren, das wird uns nicht gelingen. Und dann siehst du hier was und davor hast du Angst und da ist noch immer, du findest ganz viel. Ich glaube trotzdem, du wirst am Ende die Krise, die eine Finanzkrise auslösen wird, und die wird natürlich irgendwann wieder kommen, weil sie immer irgendwann gekommen ist, die wirst du nicht sehen, und du kannst dann auch sagen, dass du von den letzten 5 Crash 37 richtig prognostiziert hast. Ich will das ja gar nicht kleinreden, diese ganzen Risiken. Ich will natürlich nur sagen, wir sind da auch ein Produkt unserer eigenen Erfahrung.
Ja. Und also mir geht es ja bei sowas eigentlich immer darum, dass ich ganz gerne die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die würde ich ganz gerne mal einigermaßen objektiv mir angucken und dann eben auch sagen, ja, ich sehe die, kommt mir die zu nah oder eben nicht, und dann kann ich eben auch meine Aktionen darauf ableiten. Aber wir sind uns ja in einer Sache einig, dass es nicht sinnvoll ist, den Crash-Propheten hinterherzulaufen. Man muss Dirk Müller auch wirklich dankbar dafür sein, dass er das seit 12 Jahren in einem Fonds relativ nachvollziehbar macht, dass sich genau das absolut nicht lohnt, das zu tun. Denn den Erfolg einer solchen Strategie kann man hervorragend in der Performance seines Fonds ablesen. Aber man muss eben auch dazu sagen, Bücher scheinen sich mit dem Thema weiterhin sehr, sehr gut zu verkaufen, obwohl eben die nächste Krise und jetzt aber wirklich eben immer nicht dazu geführt haben, dass sich Wirtschaft nicht doch weiterentwickelt hat. Und das ist ja auch etwas, was wir hier immer wieder gesagt haben, dass man beim Blick auf Krisenrisiken nicht die Chancen, die es trotz allem gibt, durch Wandlungsfähigkeit von Wirtschaft, dass man die eben nicht übersieht.
Ja, und dann du hast, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil du jetzt Dirk Müller genannt hast, aber es gibt ja noch ein paar andere Persönlichkeiten, wie beispielsweise Ray Dalio. Der spielt ja in einer ganz, ganz anderen Liga, sowohl vom verwalteten Vermögen her, vom Track Record her, als auch intellektuell als Kapazität. Aber auch bei Dalio sehen wir ja, dass er eigentlich permanent schlecht gelaunt ist. Ja, er sieht immer irgendwo Risiken, investiert aber dann am Ende trotzdem, wechselt auch ganz gerne mal seine Meinung. Und interessant ist ja auch, er steht hier in Deutschland immer sehr stark in der Öffentlichkeit. Ja, also wenn Dalio wieder eine Warnung ausstößt, dann ist das etwas, was es sofort ganz nach oben in die Headlines schafft. Wenn jetzt
die Deutschen sind eben sehr warnungs- und sehr risikosensitiv.
Wir lieben das. Wir lieben das, und wir lieben auch vor allem Menschen, die tendenziell schlecht gelaunt sind. Das erklärt auch, warum George Soros in den 1990er Jahren, wo er der eiskalte, brutale Spekulant war, der 1992 das britische Pfund aus dem europäischen Währungssystem herausspekuliert hat. Da war Soros hier überhaupt kein Thema. Ja, wann wurde er ein Thema? Als er schlecht gelaunt, miesepetrig war und angefangen hat zu grummeln. Ja, deswegen, also ich freue mich ja, dass Warren Buffett da eine Sonderrolle hat, aber warum zum Beispiel Menschen wie Bruce Flatt in Deutschland nicht auch mal ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit kommen? Der publiziert ja nun auch genug im Rahmen seiner regelmäßigen Aktionärsbriefe. Das ist nämlich der CEO von Brookfield, der größten Infrastrukturinvestmentgesellschaft weltweit. Da steht auch nicht drin, dass die Welt überall toll ist, aber er liefert so ein wunderbares Gegengewicht dazu, nämlich auch die Chancen, die dadurch entstehen, dass Staaten sich fit machen für die Zukunft, dass Staaten ganz viel nachholen müssen an Investitionen, die in den letzten 25 Jahren einfach nicht getätigt wurden, in Straßen, in Brücken, in Energienetze, jetzt dann auch mit Perspektive KI in Elektrifizierung. Und das finde ich dann immer sehr, sehr wohltuend, so etwas zu lesen. Und man sollte wahrscheinlich, damit man nicht völlig kirre wird, nach jedem Text von Dalio auch einen von Flat gelesen haben.
Also es schadet zumindest in der Tat nicht, sich nicht auf Negativmeinungen zu kaprizieren. Es gab bei mir eine Investmentphase, wo ich das sehr stark getan habe. Man muss aber auch dazu sagen, das Timing war ziemlich gut. Es war nämlich in der Tat von 2005 bis 2010. Also da gab es schlechtere Momente als auf den einen oder anderen Crash-Propheten vielleicht ein bisschen intensiver zu hören oder dessen Warnungen im Blick zu haben.
Da kommt der Bias ja jetzt raus. Ja, das, da merkst du ja jetzt, du hast ja damals gelernt, wow, das hat sich sehr gelohnt für mich, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe. Jetzt muss ich das auch machen. Ja, das ist einfach so. Wer einen Hammer in der Hand hat, sieht überall Nägel.
Ja, wobei ich dann eben auch mir also schon der Meinung bin, dass ich ganz gut in der Lage bin, mir anzugucken, muss diese Wand jetzt unbedingt durch den einen oder anderen Nagel verschönert werden oder lohnt es sich vielleicht einfach mal ganz entspannt auf der Liege liegen zu bleiben und den Hammer ein Hammer sein zu lassen und mir meine Ruhe zu gönnen.
Ich will das nicht kleinreden. Nein, lass uns, bevor du zum dritten kommst, noch auf ein Thema kommen, wo wir jetzt nicht einfach so drüber huddeln können. Oder es sind eigentlich zwei Themen, die ganz gut in der Verbindung stehen. Du hast gesagt, also erstens die Zollpolitik hältst du für extrem gefährlich, auch mit Blick auf Inflation. Und Trump kann man nicht trauen. Ja, und ich würde beides einfach mal verbinden. Ich unterschreibe das völlig und ich würde es verbinden. Ich finde es Wahnsinn, dass wir hier immer noch, gerade in Deutschland, in Europa, darüber reden, der will doch nur dealen. Ja, wir gucken immer, wann ist die Deadline, bis wann kriegen wir vielleicht noch einen Deal hin mit Trump in Zollfragen. Wird das was bis zum 1. August?
Was sich die Leute da einbilden, was das für Auswirkungen hat.
Ja, kommt die Frist nochmal irgendwie, wird die wieder verschoben, gibt's wieder Taco oder sowas, ja. Ich meine, man muss doch mal realistisch sein, in ein paar Tagen oder selbst wenn es verschoben wird, in ein paar Wochen, kannst du doch keinen wirklich komplexen Handelsdeal, ein Handelsabkommen ausverhandeln. Handelsabkommen auszuverhandeln dauert Jahre. Das weiß niemand besser als wir Deutsche, weil wir haben vor einigen Jahren mal versucht, mit den Amerikanern ein Handelsabkommen auszuhandeln, nämlich TTIP. Ja, das ist dann am Ende versandet und das war ein Prozess über Jahre. Das heißt, was kriegst du in ein paar Wochen hin? Vielleicht irgendwie so Eckpunkte, so wie die Briten oder so eine Rahmenvereinbarung wie die Chinesen, wo Kenneth Rogoff, der Harvard-Ökonom, sehr schön gesagt hat, das ist letztendlich ein Waffenstillstand. Man hat das mal so ein bisschen eingefroren. Mehr schaffen wir nicht, aber wir sollten doch mal nicht mehr so naiv sein zu glauben, dass wenn man dann da so ein paar Eckpunkte mit Trump fixiert haben, dass dann irgendwie dieser Spuk vorbei ist. Ganz im Gegenteil, denn was gibt uns überhaupt Anlass zu der Hoffnung, dass Trump das nicht 8 Wochen später wieder aufbohrt, nicht noch wieder einen Sonderzoll sagt oder sagt, nee, also wir haben uns zwar jetzt auf 16% Zoll geeinigt, aber I like 20 more, it's a better figure, ja, yeah? And we need some more winning, ja, yeah? So, und dann stehen wir bei 20, dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Wir werden diesen Spuk nicht rauskriegen und es geht nicht um Taco, es geht auch nicht um Deals, sondern wir müssen anerkennen, Trump will Zölle. Und Trump hat auch schon Zölle bekommen, denn seit dem 5. April gibt es einen 10%igen Basiszoll auf nahezu alle US-Importe aus nahezu allen Ländern, dazu diese Sonderzölle auf Stahl, auf Aluminium, auf Autos. Und das hat dazu geführt, dass wir in den USA inzwischen bereits eine Zollquote von 14,6% durchgerechnet auf alle Importe haben, wie JP Morgan kalkuliert hat. Das ist das Sechsfache von dem, was wir im letzten Jahr hatten. Und das ist so viel wie zuletzt in den 1930er, 1940er Jahren. Das heißt, dieser ganze Prozess von Zöllen, der hat bereits stattgefunden. Wir sind bereits mittendrin und wir sollten nicht bei allem Optimismus glauben, dass irgendwie es reicht, wenn Ursula von der Leyen so wie vor 8 Jahren Jean-Claude Juncker einfach nochmal nach Washington fährt und so ein bisschen ausverhandelt, dass es dann vorbei ist. Es wird dann nicht vorbei sein.
Ja, also das wird in der Tat, das wird genau nicht passieren, dass man ihm so beikommt. Das Einzige, worauf er zu reagieren scheint, ist in irgendeiner Form Stärke. Und ich glaube, dafür ist Ursula von der Leyen nicht unbedingt ausreichend vorprogrammiert. Den letzten Punkt, den ich machen wollte, neben dem Präsidenten, neben der gesellschaftlichen und ökonomischen Situation in den USA, sehe ich eben auch die Währung sehr kritisch. Und das geht vor allen Dingen zurück auf die sehr hohe Verschuldung und der wechselnden Führungsrolle. In der Weltpolitik werden Gelder aus meiner Sicht anders verteilt zukünftig und die Bedeutung des Dollars als die Reservewährung überhaupt, die wird sich mittel- und langfristig aus meiner Sicht reduzieren. Und zur Schuldensituation vielleicht mal so ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr seid Banker und ich komme mit einem Onkel von mir zu euch in die Bank und will einen Kredit von 250.000 Euro haben. So. Und dann sage ich euch, ich verdiene 240.000 Euro im Jahr. Das klingt erstmal gut, oder? Aber das sagt im Grunde genommen nichts aus. Denn was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass ich gleichzeitig 270.000 Euro im Jahr ausgebe. Weil ein schönes Auto, habe eine tolle Wohnung. Also ich gebe 30.000 Euro mehr aus. Oder ich gebe 12,5% mehr aus, als ich im Jahr verdiene. Hinzu kommt die Klitzekleinigkeit, dass ich schon 1 Million Euro an Schulden habe. Für die zahle ich zwar im Moment nur 4,5% Zinsen, aber es sind eben trotzdem 45.000 Euro im Jahr bezogen auf meine 240.000 Euro Einkünfte, die ich dann habe, sind es eben schon mal 19% dessen, was ich im Jahr einnehme. Und jetzt will ich nochmal 250.000 haben. Erhöhe meine Schulden damit auf 1,25 Millionen und meine Kosten auf 56.250 im Jahr, was dann 23,5% meiner Einnahmen entspricht. Und um dann in eine Situation zu kommen, zumindest mal einnahmekonform unterwegs zu sein, muss ich meine Ausgaben also nicht mehr um 30.000 Euro reduzieren, was 11% Reduktion entsprechen würde, sondern mit dem neuen Kredit, der ja höhere Zinskosten auch bedeutet, muss ich meine Ausgaben um insgesamt 41.250 Euro im Jahr drücken, also um 15,3%. Und ihr werdet es erraten haben, dieser Onkel ist natürlich nicht irgendein Onkel, sondern der Onkel ist Uncle Sam, weil das sind auf eine Personenebene runtergerechnet relativ genau die Zahlen, die ich im letzten Jahr mal auf der Personenebene ausgerechnet habe und jetzt mit einem Multiplikator von 10 versehen habe, weil diese Staatseinnahmen, die es pro US-Bürger gibt, von $24.247 dann natürlich, den Staatsausgaben pro Bürger gegenüberstehen von $27.000, die führen eben zu so einem Defizit. Und die sind, da ist man eben auch in einer Situation, dass man $101.000 Schulden pro Einwohner, es gibt 342 Millionen Einwohner, zumindest damals, $101.000 Schulden pro Kopf, die mit 4,5% zu verzinsen sind. Und diese ganze Geschichte soll eben vor allen Dingen auch sagen, dass ein Land, so bin ich dann übrigens auf die 250.000 Euro gekommen. Das ist so die Schuldenaufnahme, die so bis 2030 auf Basis der einfach verfügbaren Haushaltsinformationen jetzt im Moment noch dazukommt. Das ist eben einfach eine Situation, die ist wirtschaftlich nicht vernünftig tragbar. Wenn du dann irgendwann dabei angekommen bist, dass du 23% deiner Ausgaben im Grunde genommen dafür aufwenden müsstest, um irgendwie ausgeglichen unterwegs zu sein. Das wird so nicht funktionieren.
Und die Zinsbelastung von diesen vorhin aufgestellten 56.250, die nehmen eben im Haushalt eine entsprechende Position aus. Und da muss man dann auf Basis der Zinssituation, auch der Verschuldungssituation in Deutschland sagen, da ist unsere Situation, da ist die Situation in Japan und auch in Österreich bedeutend besser. Und selbst Italien sieht vor dem Hintergrund besser aus als die USA. Und das kann aus meiner Sicht langfristig nicht gut für eine Währung sein. Es wird Alternativen geben. Und wir hatten es ja auch schon mal, das hat bei mir eben in der Tat auch dazu geführt, dass sich diese Meinung gegenüber Bitcoin deswegen geändert hat, weil die amerikanische Administration relativ klar erkennen lässt, dass sie quasi eine Alternative für die vermögenden Leute auch gerne bereitet, die dann ihre Dollar in den vielleicht werthaltigen und mit einer Inflationierung oder einer Entwertung des Dollars sich positiv mitentwickelnden Bitcoin-Währung partizipieren kann. Das ist so das Kernthema, was ich da einfach sehe und wo ich sage, der Dollar hat für mich keine gute Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren.
Ja, das ist natürlich weit gedacht. 10, 15 Jahre wird der Dollar an Bedeutung verlieren. Das ist auch die Prognose von dieser Woche von Kenneth Rogoff. Ja, das ist immer schön, sowas zu prognostizieren, was so in 10, 15 Jahren passiert, weil in 10, 15 Jahren erinnert sich keiner mehr daran. Und ich weiß es nicht. Also wir wollen ja auch nicht so tun, als wenn das alles so wahnsinnig revolutionäre Erkenntnisse sind mit dieser Staatsverschuldung. Ja, das ist ja ein Thema, das haben wir schon gehabt 2011, erinnere dich mal an diese Krise, die an den Finanzmärkten ausgelöst wurde, als im August 2011 Standard & Poor's den Amis die Bestnote AAA entzogen hat. Ja, das als die Fitch und Moody's nachgezogen haben über Jahre. Ja, das hat dann gar nicht mehr so groß interessiert. Also das Ding ist ja nun auch in der Welt. Und dass der Dollar als Reservewährung an Bedeutung verloren hat, können wir ja auch an Grafiken absehen. Und da ist sicherlich auch das Einfrieren von Vermögenswerten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 ein ganz wesentliches Thema, weil da die Staaten des globalen Südens, wie man sie nennt, nachweislich begonnen haben, ihre Reserven stärker zu diversifizieren, wovon insbesondere Gold profitiert hat. Ja, einfach die Ankäufe dieser Zentralbanken sind seitdem auf ein anderes Niveau gehoben worden. Auf dem Niveau sind sie jetzt übrigens dann stabil. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist ein Prozess, der läuft schon länger. Übrigens auch den Auslandsanteil der Halter von amerikanischen Staatsanleihen können wir ja sehr genau nachvollziehen. Und der läuft ja auch schon seit 8 Jahren rückwärts. Es waren vor 8 Jahren fast 50%, die im Ausland gehalten wurden. Inzwischen ist das Richtung 30 gegangen. Also insofern, wir sehen, die Amerikaner gehen sukzessive dahin, dass sie sich im Inland verschulden. Das entspannt übrigens auch die Situation. Das ist ein ganz wesentliches Thema in Japan. Und ich gehe auch mal davon aus, dass Trump in den nächsten Jahren einiges unternehmen wird, dafür zu sorgen, dass die Verschuldung der USA vor allem eine Inlandsverschuldung sein wird. Und wie das läuft, sehen wir ja jetzt schon beispielsweise im Genius Act, der ja diese Woche den Weg bereitet hat für US-Dollar-basierte Stablecoins. Und diese Stablecoins müssen ja irgendwo durch hinterlegt sein, und das sind regelmäßig kurzfristige US-Staatsanleihen. Will also heißen, man schafft sich quasi mit den Stablecoins einen eigenen Abnehmer für die kurzfristigen Schulden. Ja, der amerikanische Finanzminister Scott Bessent hat gesagt, also bis 2030 könnten das durchaus 3 bis 4 Billionen Dollar sein, die in Stablecoins veranlagt sind. Und das wären dann immerhin schon bezogen auf die heutigen Staatsschulden 10%. Da kannst du fein refinanzieren mit. ist natürlich immer nur kurzfristige Refinanzierung. Da über Stablecoins kannst du keine langfristigen Anleihen begeben, aber ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, denn kurzfristig, das ist ja genau das Ende der Zinskurve, das eine Notenbank auch beeinflussen kann. Und da sind wir bei dem Punkt, der mir persönlich viel mehr Sorgen macht als jetzt dieses Thema, ja, Reservewährung und was macht der globale Süden? Die Angriffe auf die Unabhängigkeit der Fed. Wir sehen das momentan immer so als Zündeln, als Schießen gegen Jerome Powell, was Trump da macht. Feuert er ihn, will er ihn nicht feuern? Ist ja völlig egal, was da rauskommt. Das ist zunächst mal eine Demütigung. Und wir haben sowieso bei Powell 2026 ein Ablaufdatum. So, und dann wird irgendjemand kommen, der vielleicht Trump deutlich wohler gesonnen ist, der ideologisch auf seiner Linie ist. Und wir sehen ja da auch ideologisch in den USA ganz interessante Entwürfe. Ja, also wenn wir gedacht haben, dass wir in den 2010er Jahren mit niedrig Null- und Negativzinsen so alle geldpolitischen Experimente durch hatten, dann sollten wir wirklich mal gucken, was so in den USA alles kursiert. Ja, dieser Mar-a-Lago-Akkord, also dann Zwangsumtausch von ausländisch gehaltenen US-Staatsanleihen in Null-Coupon-Anleihen mit 100 Jahren Laufzeit im Gegenzug für Sicherheitsgarantien. Oder auch die Frage, ob man nicht, wird sehr intensiv diskutiert im Magerlager, ob man nicht die Notenbank und das Finanzministerium zusammenlegen müsse und ob denn überhaupt die Staatsanleihen der USA richtig bilanziert sind, ob das wirklich Verpflichtungen sind oder ob man die nicht, Originalton, als Restricted Shares bilanzieren müsste, sogar als Vermögenswerte. Also da kann noch einiges auf uns zukommen. Das ist natürlich ein Thema, wo sukzessive Grenzen verschoben werden. Dinge, die früher undenkbar waren, dann normal sind und ne, klassisches Populistenprinzip, man dann denkt, naja, also vielleicht kommt es nicht ganz so schlimm, aber es kommt dann nur die Hälfte von dem, was man heute schlimm findet. Vor einem Jahr hätte man das unvorstellbar gefunden. Also dieser Eingriff in die Unabhängigkeit der Fed, das wird sehr spannend zu sehen. Wir haben das ja auch innerhalb von wenigen Stunden kondensiert gehabt letzte Woche, als Trump über ein Feuern von Powell nachdachte, Euro-US-Dollar gleich um 1 Cent rauf, als es dementiert war, gleich um 2/3 Cent runter. Da wird die Volatilität deutlich zunehmen. Ob deswegen der Dollar wirklich dauerhaft schwach sein muss, das steht auf einem ganz anderen Blatt und das sollten wir vielleicht auch mal uns nicht durch dieses erste Halbjahr, durch diese 12% Abwertung im US-Dollar-Index allzu sehr ins Boxhorn jagen lassen. Gemessen an Kaufkraftparität war der US-Dollar ohnehin überbewertet. Irgendwann gibt es halt mal eine Gegenreaktion. Wir stellen heute übrigens fest, der Euro-US-Dollar ist ungefähr auf demselben Niveau wie 1999 bei der Euro-Einführung. Ja, 25 Jahre, ganz viel passiert. Zeitweilig waren wir bis an 1,60 ran, zeitweilig waren wir an der Parität. Und du konntest das alles immer ganz, ganz katastrophal ausdeuten. Ja, heute finden es alle ganz schlimm, dass der US-Dollar so schwach ist. Ja, ich kann mich noch sehr genau erinnern, als vor 2-3 Jahren wir unter die Parität gerutscht sind. Da fanden es hier alle ganz schlimm, dass der Euro so schwach ist und dass das ja ein Symbol dafür ist, dass in Europa nichts zusammenläuft. Also ich würde da gerne immer mal ein bisschen runterdimmen, auch was die BRICS-Gruppe angeht. Da ist ja immer wieder das Thema, ja, werden die Schwellenländer eine eigene Währung machen? Also es wird nicht der chinesische Yuan Renminbi sein, weil er eben nicht frei konvertierbar ist. Es wird auch nicht irgendwie ein Kunstgeld sein, weil die können sich ja so schon auf nichts einigen. Die BRIC, das ist ja keine homogene Gemeinschaft, das ist ein partieller Interessenverbund. Und ob es der Euro sein wird als Gegengewicht zum US-Dollar möglich, ich würde es mir wünschen, weil eine starke Währung trotz aller realwirtschaftlichen Effekte, die auch negativ sein kann, ja auch etwas mit Selbstverständnis und Selbstbewusstsein zu tun hat. Siehe damals die Stärke der D-Mark in der Bundesrepublik Deutschland, vor allen Dingen in Westdeutschland damals, war ein wichtiges Thema. Nur dafür muss halt auch der Kapitalmarkt hier in Europa einheitlicher werden, der muss größer werden. das sehe ich auch noch nicht. Also insofern, die Eingriffe, die Unabhängigkeit der FED bereiten mir Sorgen, aber dass ich deswegen jetzt der absolute langfristige Dollarbär wäre, kann ich nicht ableiten.
Das ist ja genau der Punkt. Wir müssen ja an der Stelle nicht immer übereinstimmen. Und langfristige Einstellungen können Sie ja glücklicherweise auch ändern. Also bei mir war es, ich habe investitionstechnisch so schon Anfang 23 da eine Umstellung vorgenommen. Ende 23 eine Umstellung vorgenommen. Die war da noch zu früh. Und jetzt macht sich so währungsgesichertes Investieren eben in der Tat ganz gut. Und es soll ja auch nicht der Eindruck erweckt werden, als würden wir jetzt nur die Kritikpunkte in den USA hervorheben wollen. Denn wir haben uns ja auch darüber Gedanken gemacht, welche Gründe gibt es eigentlich, die für Investments in den USA auch weiterhin sprechen. Denn muss man ja auch sagen, also so ohne weiteres kommt man an dem Land und an den Unternehmen nicht vorbei. Und du hast lustigerweise vorhin schon in der Einleitung meinen ersten Grund für Investments in den USA vorweggenommen. Und das ist eben dieses Thema, der bestentwickelte Kapitalmarkt mit einer unglaublichen Anzahl von sensationellen Unternehmen, die darüber hinaus weltweit mit herausragenden Produkten punkten und auch auf den daueroptimistischen, das hilft ja dann auch, amerikanischen Konsumenten treffen, der kauft und kauft und kauft und kauft und kauft.
Ja, solange er den kaufen kann, nicht? Das ist immer die Hoffnung. Und man guckt ja sehr genau in die Daten, Verbrauchervertrauen, Consumer Sentiment. Und momentan muss man sagen, ja, es ist eigentlich ziemlich robust. Nur, da sind wir wieder beim Thema Zölle. Das kann schon ein Game Changer werden für den Konsum, weil Trump ja immer erzählt hat, naja, die Zölle, die werden vom Ausland gezahlt, aber also wie man das ernsthaft glauben kann, weiß ich nicht, sondern wenn zunächst mal Importzölle in Amerika gezahlt werden, haben die Unternehmen zwei Möglichkeiten. Entweder sie reichen das durch Preissteigerungen an die Kunden weiter oder sie nehmen es aufs eigene Buch, lassen es also zu Lasten der eigenen Marge laufen. Das wird sicherlich am Anfang einer solchen Bewegung erstmal der Fall sein, dass Unternehmen versuchen, das zu absorbieren, gerade solange sie noch dabei sind, auch sich alternativ aufzustellen, solange man noch wartet, naja, werden wir irgendwie zumindest ein bisschen wieder in Richtung eines verlässlichen Rahmens kommen, auch wenn wir wissen, dass es teurer wird. Aber wenn wir dauerhaft Importzölle sehen, die heute schon 12% durchgerechnet über dem Niveau liegen, wo wir letztes Jahr waren, 12 Prozentpunkte, dann ist klar, das kann kaum ein Unternehmen dauerhaft zulasten der eigenen Marge laufen lassen. Das wird auf den Preis in den USA niederschlagen, vor allen Dingen auf die Güter, bei denen man hohe Importquoten hat. Und dann reden wir zum Beispiel über Haushaltsgeräte, da reden wir über Möbel oder auch über Spielzeug. Und interessanterweise, das sind genau die Warengruppen, die schon im Juni in den Inflationszahlen die deutlichsten Anstiege zeigen, wo wir ja auch insgesamt jetzt einen Inflationsanstieg von 2,4 auf 2,7% gesehen haben. Das ist jetzt nicht dramatisch. Es ist auch jetzt nicht so, dass man jetzt bei diesen Monatsdaten immer schon der Weisheit letzter Schluss hat. Das ist eben kein Big Picture, da spielen immer Faktoren rein. Aber es ist ein erster Hinweis darauf, dass wir hier inflationäre Effekte sehen könnten. Naja, und wenn das nicht kompensiert wird über die Löhne, da also entsprechende Steigerungen sind, dann muss man sagen, bleibt den Konsumenten am Ende weniger Geld in der Tasche. Und dann schauen wir mal auf den Konsum in den USA, wie es da so aussieht. Allerdings wollen wir auch da eins nicht vergessen, der Konsum in den letzten Jahren wurde schon immer mehr von der oberen Spitze der Einkommens- und Vermögenspyramide getragen. Das heißt also, immer weniger vermögende, gut situierte Menschen in den USA waren für immer mehr Konsum verantwortlich. Insofern kann das auch durchaus Verzögerungseffekte haben, bis da dann diese Inflation wirklich auf das Verbrauchervertrauen durchschlägt. Und generell müssen wir mit Blick auf Zölle immer eins bedenken. Wir haben da ein gewisses Timelag, bis handelspolitische Unsicherheiten durchschlagen auf Finanzmärkte und auf die Realwirtschaft. Da gibt es eine schöne Studie der Dänischen Nationalbank, kann man dort abrufen, wo man aus handelspolitischen Unsicherheiten der Nachkriegszeit noch so ein paar Ableitungen getroffen hat. Und bis das durchschlägt, reden wir über 6 bis 9 Monate. Also insofern, da ist noch Zeit, bis wir wirklich harte Daten haben.
So, zweiter Grund bei mir ist einfach auch die Betrachtung der Situation, wie sie in der Welt und in der Wirtschaftswelt eben ist. Die USA sind die führende Wirtschafts- und vor allen Dingen auch Militärnation der Welt. Und auf dem Weg zu einem Wechsel, der in den kommenden Jahrzehnten aus meiner Sicht definitiv stattfinden wird, auch dadurch sicherlich geleitet, dass ich das Buch Principles for Dealing with a Changing World Order von Ray Dalio gerade lese, ist es eben trotzdem so, dass erstens die USA deswegen ja nicht verschwinden, selbst wenn sie an irgendwelchen Stellen nicht mehr die Nummer 1, sondern nur noch in Anführungsstrichen die Nummer 2 sind. Und, darf man auch nicht vergessen, auf dem Weg zur eventuellen Nummer 2 kann man den aktuellen Nummer 2, 3, 4 und 5 auch noch eine ganze Menge von auch handelspolitischen und sonstigen Steinen in den Weg legen, beispielsweise auch Kapitalmarkt. Denn was passiert beispielsweise, wenn die USA den Handel chinesischer Aktien oder Aktienderivate einfach mal verbieten? Wird nicht passieren, sagt der ein oder andere. Da kann man entgegenhalten, ganz sicher. Die Auswirkungen eines Verbots Chinas von amerikanischen Aktien wären dahingehend relativ gering. Aber andersrum ist das Ganze durchaus vorstellbar, dass man eben einfach mit dem Argument um die Ecke kommt, nach dem Motto, naja, die beschubsen uns sowieso, wo es geht. Und jetzt lassen wir nicht mehr zu, dass diese Aktien hier in den USA notiert sind oder irgendwelche aktienverbriefenden Zertifikate eben in den Depots hier liegen. Das beenden wir jetzt einfach alles. Und das hat natürlich auch eine Risikokomponente für das Investieren in chinesischen Titeln. Und ich würde es nicht komplett ausschließen wollen, dass sowas eben auch passieren kann. Und wie gesagt, auch wenn ein solcher Wechsel stattfindet, bleiben die USA ja trotzdem ein spannender Ort, ein spannender Absatzmarkt und eben auch dieser Sehnsuchtsort, den wir am Anfang schon so ein bisschen beschrieben haben. Das bleiben sie eben auch für mich und von daher bleibt man da natürlich auch in irgendeiner Form immer investiert.
Ja, und ich meine, das sind für mich natürlich auch die Punkte. Vielleicht sollten wir auch noch einen Punkt dazu fügen, dass die Trump-Administration lange gebraucht hat, um auch mal Themen zu liefern, die wirtschaftlich positiv sind. Aber so allmählich kommt man auch da in die Gänge. Man war ja so das erste Halbjahr enttäuscht, dass Trump sehr stark konfrontativ aufgetreten ist, dass man auch, was die Tech-Bros angeht, vielleicht nicht das geliefert hat, was sie sich alle versprochen haben, die damals bei der Inauguration in der ersten Reihe standen. Aber so inzwischen sehen wir ja, es kommt so einiges. Ja, es zeichnet sich ab, dass die KI-Regulierung, auch wenn dieser ganz große Wurf in der One Big Beautiful Bill nicht gekommen ist, schon weiterhin sehr, sehr liberal sein wird, um Richtung Augenhöhe mit China nicht den Anschluss zu verlieren, auch regulatorisch. Technologisch ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Wir sehen, dass mit der Kryptoökonomie auf jeden Fall etwas entfesselt wird. Wo am Ende die Risiken sind, das wissen wir immer, da wo dann allzu viel Leverage reinkommt, wo Märkte einfrieren können, da kommen dann auch Risiken rein. Inwieweit bestimmte Kreise rund um den Präsidenten davon nochmal extra profitieren, steht dann auch im anderen Blatt. Alleine, dass der Anschein entsteht, ist sicherlich nicht gut, aber trotzdem, diese Kryptoökonomie wird zu einem Wirtschaftsfaktor ausgebaut. Punkt ist so. Und wir sehen ja auch, dass er weite Teile des Asset-Universums öffnen will für die private Altersvorsorge, namentlich für diese 401k-Sparpläne. Da sollen nämlich künftig nicht nur Aktien und Anleihen gekauft und bespart und gehandelt werden können, sondern auch Gold, auch Krypto und auch Private Equity und Private Debt. Und das ist natürlich etwas, was insgesamt den amerikanischen Kapitalmarkt auch nochmal wieder befeuert. Genauso wie dieser Invest America Act, der ja auf den Senator Ted Cruz aus Texas zurückgeht, der das im letzten Herbst als Idee formuliert hatte und was jetzt dann in der One Big Beautiful Bill auch drin steht, nämlich $1,000 für jedes neugeborene Kind in S&P 500 ETFs. Ja, während wir also bei der Frühstartrente immer noch einen großen Prozess haben, werden da einfach mal Fakten geschaffen. Und das ist natürlich schon auch etwas, was man insgesamt so bei den ganzen Nachrichten auch mal positiv hervorheben muss.
Also stimme ich vollkommen mit überein. Nur nochmal die Nachfrage. Geht es schon los? Also fangen die damit jetzt schon an, oder?
Ja, also die gesetzliche Basis ist mit der One Big Beautiful Bill gelegt. Ja, jetzt kommen halt diese Ausführungsgesetze dann, wie es tatsächlich umgesetzt wird. Aber es gab ja auch schon die ersten Gespräche. Also beispielsweise Michael Dell hat bei seinem Besuch im Weißen Haus gesagt, dass er für die Kinder aller Dell-Angestellten, die in Zukunft geboren werden, diese $1,000 einfach nochmal verdoppelt und aus Firmenkasse nochmal 1.000 draufschmeißt, und da wird auch noch ein bisschen mehr passieren von anderen Unternehmen. Also das kommt jetzt da in Gang. Ja, genau wie 401k, da ist natürlich regulatorisch noch ein bisschen was zu tun, aber wer jetzt auch sieht, wie schnell dieser Genius Act durchgepeitscht wurde, ja, da sieht man so ein bisschen dieses Tempo, was die Trump-Administration macht. Das ist in vielerlei Hinsicht sicher auch ganz, ganz ungünstig, auch gefährlich. Es mutet manchmal auch aktionistisch an, aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nichts tun würden. Das war sicherlich in der ersten Amtszeit anders. Da wurde sehr viel geredet, sehr wenig umgesetzt. Das, was umgesetzt wurde, war teilweise schlecht vorbereitet. Aber das war ja auch ein Thema, was wir im Vorfeld der Wahl hier diskutiert hatten. Trump 2 wird kein Spiegelbild von Trump 1, denn dieses Mal sind sie vorbereitet. Dieses Mal haben sie eine Agenda und dieses Mal haben sie auch die Leute mit allen komplementären Kompetenzen, um diese Agenda umzusetzen. Dazu haben sie halt in beiden Kammern des Parlaments die Mehrheit. Und da kommen neben vielen, vielen Merkwürdigkeiten, ja, auch was den Arbeitsmarkt angeht, dem ja Menschen entzogen werden durch Deportationsbehörde. Ja, also gibt es ganz viel merkwürdig, ganz viel kritikwürdig, aber da sind eben auch Themen drin, die wirtschaftliche Tätigkeit weiter stimulieren werden. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, diese Ankündigungen von Unternehmen in den USA zu investieren. Gucken wir mal, was da am Ende draus wird. Es kam ja gerade jetzt raus, diese Stargate-Geschichte, wo Softbank sehr stark engagiert ist, da wird jetzt erstmal nur ein kleines Rechenzentrum gebaut, aber auch ein kleines Rechenzentrum ist schon mal besser als gar nichts. Und ob jetzt andere Unternehmen so stark investieren werden, solange die Zollfragen nicht wirklich mal für längere Zeit eingefroren bleiben, ist die Frage, aber die Absicht ist ganz klar da. Und es gibt also auch genügend Themen, die für Amerika rein wirtschaftlich durchaus hoffnungsfroh stimmen.
Ja. Und dann ergänze ich einfach mal nochmal einen dritten Punkt, der für die USA spricht. Und der ist auf Deutsch dann mit dem Wort machen ganz gut beschrieben oder mit dem amerikanischen Wort execution. Und Oliver Samwer, dem wird zumindest aus meiner Erinnerung her dieses Zitat zugeschrieben. Er hat irgendwann mal gesagt, dass 10% vom unternehmerischen Erfolg Inspiration sind und 90% des unternehmerischen Erfolgs sind Exekution. Und das ist eben etwas, dass dieser Optimismus und die Überzeugung, die Amerikaner haben, häufig Berge versetzen. Die Dinge, die eigentlich nicht gehen, die gehen plötzlich. Das First Principle Thinking ist die Methode dahinter, und da geht es ja darum, komplexe Probleme zu zerlegen in ihre ganz grundlegenden Bestandteile und dann sich nicht so sehr auf bestehende, vielleicht auch in dem Fall ganz gut geeignete Triebwerkstechnologien sich zu überlassen, sondern mal zu gucken, wie kann man das abseits von gängigen Konventionen anders machen und Dinge neu aufzubauen und auf dem aufzubauen, was physikalisch, was logisch, was mathematisch aktuell nachweislich möglich ist. Und beim Thema nachweislich möglich, da geht es dann eben auch darum, Dinge aus der Gewohnheitsstruktur nicht weiter aufzunehmen, sondern diese alten Gewohnheiten zu verlassen und auch neu zu denken. Und der das Ganze sehr, sehr beeindruckend gemacht hat, der ist natürlich Elon Musk, der das bei der Elektromobilität gemacht hat, der das beim Thema der Raumschiffe oder der Raumfahrt und der Raketen gemacht hat, die auf einmal wiederverwendbar sind, was ihm einen brutalen Kostenvorteil verschafft hat. Und damit ist Elon Musk eigentlich die Reinkarnation schlechthin der Hummel. Denn über die dachte man damals, das war der französische Wissenschaftler Antoine Magnin, der dachte 1934, als er sich so eine Hummel angeschaut hat, das kann nicht funktionieren. Und dann hat er nachgerechnet und hat gesagt, also er guckt sich das jetzt mal an mit den Formeln, die er aus der Luftfahrt kennt. 1934, da war man noch nicht so richtig weit. Und siehe da, die Formeln von Magnin haben ergeben, das war ganz eindeutig, die Hummel kann nicht fliegen. Sie ist zu schwer, sie hat zu kleine Flügel, sie hat gar keine Chance. Und die Theorie ist da eindeutig, der Flug ist unmöglich. Nun wissen wir ja alle, die Hummel fliegt. Und das tut sie auch schon seit Millionen von Jahren, völlig unbeeindruckt von französischen Formeln, die übrigens auch Magnin selber nicht sklavisch vertrat, sondern damals schon ganz sokratisch wusste, dass es Dinge gibt, die man eben noch nicht weiß. Über Sokrates wird ja dieses Bonmot benutzt. Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefer Sorge: Ach, wie viel ist noch verborgen, was ich immer noch nicht weiß. Und das ist dann auch ein paar Jahrzehnte später in der Tat passiert, dass andere Forscher herausgefunden haben, dass die Hummel nämlich beim Flügelschlag kleine Wirbel erzeugen, die damals noch gar nicht Gegenstand der Theorie waren. Und das sind quasi evolutionäre Aerodynamik-Tricks. Und die kamen 1934 eben einfach noch nicht vor.
Also du hast mir jetzt erklärt, eine Hummel kann doch fliegen.
Mittlerweile weiß man, dass eine Hummel in der Tat doch fliegen kann. Das wusste ich übrigens
schon. Da muss ich einfach mit meinem Sohn auf die Wiese gehen, da sehe ich das.
Genau, man sieht's, aber du weißt ja trotzdem, wie es in der Theorie gelegentlich ist. Die Theorie sagt manchmal, Dinge gehen gar nicht und dann gehen sie eben doch. Und das Gleiche hat man ja auch gesagt bei der Elektromobilität, das geht alles gar nicht. Sieh an, es geht doch. Überleg dir, was wir im Kommentarbereich noch 2017 und 2018 für Echauffierungen hatten, dass man über Elektromobilität, über diesen Blödsinn überhaupt redet. Einige sind mit der Einstellung Vorstand von Porsche und Volkswagen geworden, aber das ist ein anderes Thema. Und dieses Thema der Exekution, das ist eben etwas, was für Amerika herausragend steht, wenn man sich überlegt, was in Deutschland, was in Europa alles erfunden wurde. Hier in Deutschland ist irgendwann mal das MP3-Format erfunden worden. Wer hat es kommerzialisiert? Amerikaner. Hier in Deutschland ist, wenn ich das richtig weiß, auch mal irgendwann das Faxgerät erfunden worden. Wer hat es kommerzialisiert? Okay, waren jetzt nicht die Amerikaner so in erster Linie, sondern dann viel stärker die Japaner. Die waren aber damals gerade besonders stark in der Weltwirtschaft unterwegs und waren damals das vermeintliche Heiligmachende. Und dieses ganze Thema der Execution, das ist eben etwas, wo ich dann auch sage, das wird man in Europa beispielsweise Menschen nicht so schnell einimpfen, dass das eben doch klappen kann, sondern in Europa, so wie wir vorhin ja auch beim Thema der Risiken es betrachtet haben, in Europa ist das Zweifeln eben immer noch etwas, was wesentlich stärker verankert ist, als einfach zu sagen, natürlich klappt das. Das probieren wir jetzt und das schaffen wir auch irgendwie.
Ja, und da, du hast ja gerade dann so diese Raumfahrtmomente erwähnt. Da sollten wir ja auch nochmal dieses übergeordnete Motiv in Erinnerung rufen. Das ist ja ganz nett, was Europa so macht. Aber insgesamt sehen wir ein episches Ringen zwischen den USA und China um die künftige Rolle, Vormachtstellung in der Wirtschaft und auch in der Welt. Und das hat natürlich eine ganze Reihe von negativen Seiten. Das birgt unglaubliches Konfliktpotenzial. Aber gleichzeitig kann ja eben aus diesem Wettlauf auch immens Innovationskraft entstehen, so wie damals beim Wettlauf um die erste Mondlandung, die ja dann auch eben zwischen USA und der Sowjetunion zu dem Moonshot-Moment geführt hat. Und plötzlich gingen Dinge, die man vorher nicht für möglich gehalten hat, dann doch ganz schnell durch Fokussierung von Kräften, von Ressourcen, von Kapazitäten. Und das geht heute ja einerseits sicherlich auch um das Thema Space, aber viel näher um klassische Technologiethemen, also insbesondere künstliche Intelligenz und Robotik. Da werden wir vielleicht gerade durch dieses epische Ringen nochmal eine Beschleunigung des Innovationstempos sehen in einer Form, die wir uns heute nicht vorstellen können. Gleichzeitig heißt das nicht, dass dieser KI-Boom, den wir momentan ja auch sehen, einfach so ganz smooth, exponentiell, ohne irgendeinen Rücksetzer weitergeht. Wir haben das eigentlich immer in der Geschichte gesehen, wenn innerhalb kurzer Zeit sehr viel in einen Bereich investiert wurde, gab es irgendwann Enttäuschungen, gab es irgendwann Überkapazitäten. Das war beim Internet so. Das war auch, wenn man schon viel weiter zurückging, bei der Eisenbahn so. Also warum soll das jetzt bei der Data Center Infrastruktur für künstliche Intelligenz anders sein? Und wenn sich Mark Zuckerberg raushält und sagt, er will Hunderte von Milliarden Dollar investieren, um Superintelligenz zu bauen, dann wird auch das kein Weg sein, der einfach ganz glatt läuft. Aber es ist halt da auch wieder die Frage, wo stehen wir in 10, 15 Jahren? Na, sicherlich sind wir dann deutlich weiter. Nur das kann auf dem Weg dahin, wenn wir jetzt über Aktienmärkte sprechen, halt auch mal sehr deutlich rumpeln. Und wir haben das ja alleine schon in den letzten 3, 4 Jahren gesehen, dass Tech-Werte, auch die großen, innerhalb kürzester Zeit 30, 40 oder sogar 50% mal verlieren können und dann auch wieder aufholen können.
Ja, ich finde schön, dass Mark Zuckerberg an der Superintelligenz arbeitet. Das kann ich mir natürlich jetzt nicht verkneifen. Bei der Unfähigkeit, die Meta-Unternehmen dabei zeigen, Fake-Profile zu identifizieren, kommt jetzt die Superintelligenz
dazu. Meta ist absolut nicht unfähig. Ich halte das wirklich für böse, so etwas zu sagen. Meta ist unwillig. Weil diese Fake-Profile ja teilweise dann sogar bezahlte Anzeigen schalten, um ihre betrügerischen Dienstleistungen zu bewerben. Und da sieht man ja, dass Meta da ein ganz klares kommerzielles Interesse daran hat und schlichtweg nicht gewillt ist, diesem Einhalt zu gebieten und da auch die Integrität der Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform zu schützen.
Dann kommen wir doch mal zu der anderen Seite. Nämlich Gründe, die gegen Investments in den USA sprechen oder formulieren wir es mal anders, die vielleicht zumindest ein Argument sind, bei der Gewichtung nochmal darüber nachzudenken, ob man da möglicherweise mal etwas machen will. Vielleicht startest du einfach.
Ja, ich meine, es ist halt viel. Du hast im MSCI Acqui momentan 64% Gewicht in US-domizilierten Unternehmen. Und wer sagt, das ist aber ganz eine ordentliche Stange, auch vielleicht mit einem negativen Blick auf den Dollar, dass man da weiteres Abwertungspotenzial sieht, der kann ja dieses Exposure entsprechend reduzieren, indem er jetzt ein Europa-ETF oder ein Japan-ETF oder ein World ex-USA oder Schwellenländer beimischt. Das kann man ja erst machen, das ist ja das Schöne, dass man das sehr fein justieren kann. Nur man sollte halt jetzt auch nicht glauben, dass sich das Portfolio signifikant anders entwickelt, wenn man jetzt statt 64% USA im Acqui durch entsprechende Beimischung das Gewicht nur noch auf 53% reduziert. Also wenn man wirklich eine signifikant andere Wertentwicklung haben will, dann muss man auch deutlicher abweichen. Ne? Da muss man halt sagen, nee, Weltindex will ich doch nicht. Ich bin viel schlauer als dieser adaptative Weltindex. Ich kann das antizipieren, welche Regionen künftig besser laufen, schlechter laufen. Gut, kann man machen, aber dann muss man es auch umsetzen. Dann kann man ja sagen, meinetwegen ein Drittel USA, ein Drittel Europa und ein Drittel Asien und die Schwellenländer. Und dann wird man eine deutlich andere Wertentwicklung haben, höchstwahrscheinlich vielleicht besser, kann aber natürlich auch schlechter sein, kommt dann auch immer auf den Zeithorizont oder den Zeitraum an, den man dann betrachtet. Und man sollte dabei auch vielleicht noch mal eines bedenken, weil ich habe das oft genug gesagt, aber bei diesen 64% USA, da haben wir natürlich einen hohen Anteil an Unternehmen drin, die 30%, 40%, 50% ihres Geschäfts nicht in den USA machen, sondern die da zum Beispiel in Europa oder auch in Asien geschäftlich beheimatet sind. Und da reduziert sich das schon wieder ein bisschen mit diesen nationalen Abhängigkeiten.
Wobei dann ja eben auch zu der Gesamtgeschichte dazu gehört, dass ja auch das ein oder andere japanische Unternehmen durchaus in der Lage ist, seine Videorekorder, Kühlschränke vielleicht nicht so sehr, die kommen eher aus Südkorea, aber zumindest seine Unterhaltungselektronik dann in der Lage ist, in den USA oder eben auch in Europa zu verkaufen. Das gehört ja bei all diesen Unternehmen dazu. Gibt es eigentlich eine...
Zu verkaufen, das eine ist spannend, das Verkaufen, das andere ist das Fertigen. Also wir sehen, Verkaufen ist ja das, was zuerst passiert ist, so, und dann haben wir ja alle irgendwo Produktionsstätten aufgebaut, aber Produktionsstätten brauchen halt auch Importe. Und wir müssen ja immer davon ausgehen, dass wir eine Welt haben, die nicht zurückkommt zu der Welt von 2019. Ja, so diese Retro-Sehnsucht. Wir kommen wieder dahin. Chinesen kaufen uns einfach die Maschinen ab und finanzieren den Amerikanern ihre Staatsschulden. Die Russen liefern uns billige Energie. Die Amerikaner halten die schützende Hand über uns und Zölle gibt es nicht. Das passiert ja nicht. Aber wenn wir uns danach zurücksehen, wir müssen mal sehen, die Welt ist eine andere geworden. Und das heißt natürlich, wenn wir Zölle haben, dass Unternehmen auch einen weiteren Schritt gehen müssen. Es reicht nicht mehr nur in den drei wichtigen Wirtschaftsräumen, also USA, Europa und China, präsent zu sein im Verkauf eigener Produkte, in der Produktion eigener Produkte, sondern man muss auch noch, wie Christian Kullmann, der CEO von Evonik, das diese Woche im Handelsblatt-Interview sagte, man muss auch noch regionale Lieferketten aufbauen, nämlich einerseits wegen der Verfügbarkeit und andererseits wegen der Zölle. Und das ist natürlich ein Thema für Unternehmen, unabhängig von der Jurisdiktion, aber das kostet erstmal.
Ja. Gründe, die gegen oder die für eine geringere Gewichtung sprechen. Da waren wir eben in irgendeiner Form stehen geblieben. Bei mir ist ein Punkt eben logischerweise, das wird keinen überraschen, dass sich die Bewertung jetzt eben in den letzten Jahren auch für einigermaßen massiv aus dem Ruder gelaufen sehe. Dow im Moment 24er ist KGV, S&P 500 27, Nasdaq 100 36. Und da muss man eben schon sagen, so bei dem auch im Moment prognostizierten Wachstum empfinde ich das einfach als ein Stück zu hoch. Da kann man dann, also auf Basis der Indexstände kann man zumindest sagen, nach dem Motto, da können die Unternehmen sicherlich reinwachsen. Das ist jetzt nicht auf einem Level, wo man schreiend weglaufen muss. Auf der anderen Seite habe ich mir seit langer Zeit das erste Mal wieder den Buffett-Indikator angeguckt, der ja im Grunde genommen dieses Thema Marktkapitalisierung zur Wirtschaftsleistung dann bemisst und das gegenüberstellt. Und da sieht es im Moment eben so aus, dass selbst bei einer um Zentralbankguthaben modifizierten Kennzahlen dieser Index ein historisches Hoch in genau diesen Tagen erreicht hat. Und man jetzt eben in der Situation ist, dass es vielleicht noch weitere Hochpunkte gibt, aber dass es eben auch da diesen sehr, sehr stark aufgeblasenen Ballon gibt. Und da ist dann eben immer die Frage, wie viel Luft, und zwar da Bewertungsluft, passt eigentlich noch rein, ohne dass es damit eine Aussage gegen die Unternehmen ist. Ja, also denn ein Unternehmen kann ja auch mit einem 10er KGV trotzdem ein tolles Unternehmen sein.
Also wenn wir uns grundsätzlich mal darauf einigen, dass die USA höher bewertet sind als Europa oder als der Rest der Welt, kann ich auf Indexbasis damit leben. Insbesondere, wenn wir da nicht das ja durch die Magnificent Seven stark verzerrte KGV des S&P 500 nehmen, sondern wenn wir beispielsweise auf den S&P 500 Equal Weight schauen, dann sind wir auf 22, das ist immer noch mehr als in dem ja doch recht gleich verteilten Stock 600 Europe. Ja, also der Punkt ist ein Argument, und dann kann man immer darüber sprechen, ob ein solcher Bewertungsaufschlag strukturell für die USA unter diesen Umständen angemessen ist und wie er sich reduzieren lässt. Ja, müssen die Bewertungen in den USA runterkommen oder müssen die in Europa hochkommen? Wir sollten bei den niedrigen Bewertungen in Europa auch nicht vergessen, dass wir ein sehr hohes Gewicht von Finanzwerten, also Banken und Versicherungen, in den Indizes haben, die traditionell halt immer geringer gewichtet werden. Du kannst jetzt auch schwer das KGV von der Deutschen Bank und von Siemens vergleichen. Ja, also insofern bei diesen, ich stimme dir in der Tendenz absolut zu, aber wie man das dann quantifiziert, wird es schwierig. Und bei diesem Buffett-Indikator, da muss man natürlich auch sagen, ja, ist ja auch so schön und ist so einfach, Marktkapitalisierung, Wirtschaftsleistung, einfach nur zwei Indikatoren. Also als Timing-Indikator hat der nie wirklich funktioniert, außer in dieser Euphoriewelle damals an der Nasdaq New Economy. Und zum anderen, es gibt ja schon auch strukturelle Veränderungen, ja, weil ja in der Marktkapitalisierung eine ganze Menge fehlt. Wenn du dir beispielsweise anschaust, dass wir doch inzwischen Unternehmen haben, die deutlich dreistellige Milliardenwerte erreichen, aber trotzdem nicht an der Börse notiert sind. Beispielsweise eine OpenAI. Gleichzeitig diese Unternehmen bislang noch nicht diese Wirtschaftsleistung erbringen, aber in Zukunft erbringen werden. Also wir sind auf beiden Seiten, sind da so gewisse Faktoren, wo ich sage, ja, da hat sich schon was getan. Auch die Margenstruktur ist ja heute im S&P 500 eine andere, als es beispielsweise in den 70er Jahren war. Deswegen, also ich würde jetzt nicht sagen, na, den Buffett-Indikator gucken wir nicht mehr an, aber man sollte immer auch da Stärken und Schwächen einordnen. Das ist so, ich finde ja noch spannender dann das CAPE von Robert Shiller, also dieses zyklisch adjustierte Kurs-Gewinn-Verhältnis über 10 Jahre, weil es wirklich langfristige Zusammenhänge beschreibt und auch wirklich dann nicht jetzt in die Wirtschaftsleistung reingeht, sondern die realwirtschaftliche Leistung derselben Unternehmen berücksichtigt, die man auf der Bewertungsseite berücksichtigt. Das passt für mich methodisch besser, ist natürlich auch viel komplexer. Aber auch beim CAPE siehst du dann, ja, das ist immer eine interessante analytische Betrachtung, aber es ist kein Timing-Instrument.
Ja. Ja, was auch kein Timing-Ding ist, ist so ein altes Mantra, was wir immer hatten und wo du ja bei einer, also ich hatte den Punkt hier, aber wo du bist dann auch nochmal in der Vorbereitung durch bestimmtes Studienmaterial gegangen, Christian, und bist auf eine sehr, sehr schöne Grafik gekommen, die den Punkt, den ich bei mir als dritten habe, nämlich Reverse to the Mean als Argument für eine niedrigere Gewichtung der USA unterstützen soll, nämlich, dass irgendwann Gewichtungen auch wieder zu langfristigen Werten mal zurückkehren, wenn sie am oberen oder am unteren Ende sind. Und die Grafik ist eben hier, die ist von Morgan Stanley Investment Management. Die Studie heißt The International Rebalance und zeigt netterweise fast in Echtgeld-TV-Farben. Also wenn wir die Grafiken jetzt mal angucken, was da so passiert. Es ist netterweise auch orange und gelb drin, wofür wir in früheren Sendungen auch immer mal wieder im Kommentarbereich vom Kopf bekommen haben. Morgan Stanley macht das auch, aber da sieht man ja.
Dieser Kommentarbereich, der scheint dich schon nachhaltig zu beeinflussen, oder?
Also ich habe das schon mal abgesehen. Also erstmal ist der wichtig, weil er Interaktion ermöglicht und man kriegt mitunter eben auch gute Anregungen daraus. Man kriegt auch qualitativ gute Kritik an den Sendungen geboten. Manchmal, damit muss man dann eben auch legen, ist die Kritik vielleicht nicht qualitativ so, wie man sie haben will, aber zumindest
ist es dann auch mal, dass man Hinweis bekommt, womit Leute nicht einverstanden sind. Nee, das gucke ich mir grundsätzlich schon regelmäßig an und schreibe dann ja auch dann an der einen oder anderen Stelle mein Take dazu.
Also vielleicht sollten wir bei der Grafik einfach kurz erklären, was sie anzeigt. Also Basis ist das Universum des MSCI All Country World, also nicht nur die Industrieländer, sondern auch die Schwellenländer, die seit 1985 beziehungsweise 1987 komplett einbezogen werden. Seit da haben wir das so richtig. Und wir sehen hier einfach den Anteil der Marktkapitalisierung innerhalb dieses Universums, der auf die Region USA, Europa, Japan, andere entwickelte Märkte sowie dann die Schwellenländer entfällt. Und es sind halt eben Zyklen. Ja, vor 55 Jahren waren wir in den USA in der Gewichtung bei 64-65% auf demselben Niveau wie heute. Das ging dann bis 1990 zurück auf 30%. Allerdings, lieber Tobias, müssen wir nicht sagen, dass die USA in dieser Zeit kollabiert sind. Ja, 70er Jahre war ein bisschen schwierig, 80er Jahre, die goldenen 80er, dann nach dem Zinsschock zum Anfang des Jahrzehnts, Paul Volcker, Ronald Reagan hat die Wirtschaft so richtig mit seinem Deficit Spending aus dem Dreck gezogen, prosperiert, aber eben nicht so prosperiert wie Japan. In Japan gab es die große Finanzbubble von 1970 bis 1989 ist der Anteil Japans an der Marktkapitalisierung im MSCI ACWI von unter 5 auf über 40% gestiegen. Ja, war also, ja.
Die Spiegelcover aus der Zeit, der zweiten Hälfte der 80er, die lohnen sich da übrigens auch.
Ja, das ist, erinnerst du dich auch noch an deine Schulzeit, dass man uns immer so aus einer Mischung aus Neid und Bewunderung gezeigt hat, die Japaner, die kopieren alles, die machen uns alles platt, aber die machen auch alles besser und die Japaner, die gehen morgens so in so Uniformen in ihre Fabriken rein und dann arbeiten die da 12 Stunden und drehen alle nur eine Schraube nach rechts und wenn die das ein bisschen zu weit gemacht haben, dann kommt der Vorarbeiter, dieses ganze Kaizen und so, also für mich war das so sondern es ist eine völlig andere Welt. Und ich habe da so an so Arbeiterarmeen gedacht. Und es war ganz merkwürdig. Aber man tat so, als wenn eigentlich bei uns in Deutschland industriell kein Pflänzchen mehr blühen könnte, langfristig, weil die Japaner machen eh alles platt und die können eh alles besser als wir. Hat nicht so ganz funktioniert.
Und das ist, also ich meine, die Grafik ist ja wirklich total spannend, also weil wir jetzt eben auch die 70er mit dabei haben und weil man sehr, sehr schön sieht, wie eigentlich so von 85 bis 95 eine total spannende Bewegung auch da war. Auch eine Gegenbewegung, die man so um 93, 94 nochmal in Japan sieht, wo es so ein Aufbäumen gibt, wo der Anteil dann nochmal von knapp 20% auf über 30% nochmal zurückgeht, um dann ab Mitte 95 in dem Moment, als die ganzen Bilanzierungsskandale dann endgültig aufgeflogen sind, dann sich total verabschiedet haben und der Anteil dann eben sich einmal gedrittelt hatte und dann sich auf Basis der Drittelung nochmal halbiert hat. Also das war schon brutal und im Moment sind diese 5% eben auch etwas, was immer noch irgendwie absonderlich niedrig wirkt auf der einen, aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch das, wo ja mitunter auch zumindest zwei Augen eines noch aktiven amerikanischen Investors regelmäßig hingehen, nämlich die von Warren Buffett, der in Japan gerne seine Position in den letzten Jahren aufgestockt hat.
Ja, und wenn wir mal ein bisschen weitergehen, also teilweise haben wir dann ja hier so 30-35% USA-Gewichtung. Ja, die hat sich dann bis nach so 2002 dann erstmal auf über 50% wieder erholt. Japan kontinuierlich weniger geworden. Die Schwellenländer haben ab 2000 kräftig aufgeholt. Ja, teilweise so in den Bereich von 12-14% hinein. Aber sind ja in Summe auch nicht über 10% hinausgekommen. Und dann nach der Finanzkrise ging es eben los in den USA. Ja, 40% Gewicht hatten wir 2018 und jetzt dann auf 64%. Spiegelbildlich muss man sagen, hat Europa in dieser Zeit verloren. Und jetzt ist halt dann einfach die Frage, ne? Wie ist das mit dem Reverse to the Mean, was du eben angesprochen hast? Also wir können sicherlich sagen, Japan scheint irgendwie so diesen Mittelwert nicht arithmetisch definieren zu wollen, weil also an 20% Japan glaube ich nicht. Das war einfach eine Übertreibung, die wir da in Japan gesehen haben, die einfach auch weit über das hinausging, was wir 2000 in der New Economy gesehen haben und die weit über das hinausgeht, was wir jetzt bei künstlicher Intelligenz sehen, weil es war wirklich so, dass ein komplettes Land, was ja mit Blick auf Importe damals ziemlich abgeschottet war, ja, was ja nur nach außen gegeben hat, einfach komplett freigedreht hat in jeder Beziehung und natürlich insbesondere dann über den Immobilienmarkt. Ist ja witzigerweise häufig so, dass die großen Krisen dann über die Immobilienseite kommen, weil man die halt immer leveraged, wenn man glaubt, dass da kein Risiko drin steckt, wenn man kann hebeln ohne Ende. Naja, das haben wir in Japan gesehen, haben wir bei den Subprimes gesehen in den USA, das hat auch nicht ganz so funktioniert. Mal gucken, wo wir das beim nächsten Mal dann sehen. Aber ist halt jetzt die Frage, wo kann es hingehen in den USA? Klar, wir können da wieder 50% gehen. Wir können auch wieder in Europa auf 30% Gewicht kommen. Warum nicht? Und wenn es dann so ist, dann wird es der MSCI All Country World Index auch entsprechend reflektieren, weil da sitzt ja jetzt keiner bei MSCI, der per Ordre de Mufti entscheidet, also USA jetzt mal so viel, Europa so viel, sondern es ergibt sich ja einfach aus den Kapitalisierungen. Und wenn Europa den riesigen Abstand bei der Börsenkapitalisierung gegenüber den USA aufholt, wird sich das 1:1 im MSCI World wieder, im MSCI Acqui dann hier widerspiegeln. Man ist also mit so einem ETF dann automatisch dabei. Klar, dieser Anpassungsprozess, der geht nicht von heute auf morgen. Der dauert und der führt natürlich dann auch erstmal zu rückläufigen Kursen, sofern das, was nachwächst, nicht wirklich deutlich stärker steigt als das, was an Wert verliert. Aber wir haben auch in den 90er Jahren gesehen, obwohl Japan so stark unter Druck kam, hat man trotzdem mit dem MSCI World, mit dem MSCI Acqui Geld verdient unterm Strich und zwar nicht so schlecht. Also entweder akzeptiert man den Index als dieses selbst aktualisierende System und sagt, ne, ich muss da nichts entscheiden. Oder man sagt, naja, also ich will bewusst diese Reversion to the Mean vorwegnehmen. Ich will das antizipieren und will schon eigentlich den Status heute in meinem Portfolio haben, den der Index vielleicht erst in 5 Jahren erreicht, dann muss man sich entsprechend so aufstellen, muss sich darüber im Klaren sein, dass man sich auf einer rein theoretischen Seite verabschiedet von dem Gedanken des passiven Investierens. Aber das ist nicht schlimm. Man trifft eine aktive Entscheidung, bestimmte Bereiche stärker zu akzentuieren. Und das kann man ja dann auch ganz einfach umsetzen.
Ist es dann eine Konsequenz, die du für dich selber auch getroffen hast?
Nein.
Also du lässt da einfach laufen und sagst jetzt beispielsweise bei Nachkäufen auch nicht, du konzentrierst dich vielleicht eher etwas stärker außerhalb der USA.
Na, also ich meine, das mache ich doch nicht von den USA abhängig. Wenn ich eine einzelne Aktie irgendwo nachkaufe und irgendwas aufstocke, dann ist
mir... Kann ja auch bei Index-Investments, bei ETF-Investments
sein. Ist bei mir nicht so relevant. Naja, also ich bin ja bei ETF-Investments im Depot einfach aus der Historie raus für mich selber nicht so stark. Ja, also ich bin jetzt, was meinen Sohn angeht und was meine Mutter angeht, ein bisschen anders aufgestellt. Das ist ja fast pur ETF oder ETP und da habe ich meinen Layer drüber und den habe ich nicht geändert. Nein, weil ich habe auch ein paar Weltprodukte wie so ein MSCI World Momentum da drin, auch bei meinem Sohn. Und wenn wirklich die USA einen Bedeutungsverlust der Gestalt erleben werden, dass US-Aktien drastisch schlechter laufen als europäische Aktien beispielsweise, wird sich das im MSCI Momentum auch entsprechend widerspiegeln. Bin ich ja dann drin, muss ich nicht auf einer Top-Level-Ebene nochmal irgendwas ergänzen. Und auch übrigens, was so diesen Bedeutungsverlust da angeht und was dieses Aufholthema Europas angeht, das war ja war ja so ein großes Narrativ auch des ersten Halbjahres. Und wenn wir jetzt einfach mal feststellen, was ist denn in Summe so jetzt die letzten 6, die letzten 12 Monate passiert, dann stellen wir fest, also S&P 500, Eurostox, Stocks, die sind ja schon wieder relativ nah zusammengerückt in der Gesamtbilanz. Und der Unterschied in der Wertentwicklung ist im Wesentlichen die Dollarabwertung.
Ja. Also bei Konsequenzen hast du gesagt, nein, bei mir gibt es jetzt auch keine neuen, weil meine US-Haltung, die ist ja schon länger so, dass bei mir die Allokation ohnehin unter 40% bei Aktien liegt und auch unter 50% beim US-Dollar. Da kommt ja, also Gold ist eben für mich eine Position, die hat ihre Hauptwährung eben in der US-Währung und da bin ich eben partiell dann auch währungsabgesichert unterwegs und vor dem Hintergrund machen mir da bestimmte Sachen nicht so viel aus. Wenn ihr jetzt nach dem Betrachten dieses Videos oder nach Anhören des Podcasts der Meinung seid, naja, vielleicht wäre das ja ganz geschickt, ein bisschen da zu reallokieren und dann eben auch mit den von Christian angesprochenen, vielleicht auch etwas stärkeren Bewegungen, dann ist es ja kein zwingender Aufruf, euren MSCI World oder den Acqui zu verkaufen, sondern ihr könnt dann ja einfach sagen, was eigentlich eure Ziel-US-Allokation ist. Die packt ihr dann bei einem klassischen Bruch in den Zähler und teilt sie dann durch die Ist-US-Allokation, also in den Nenner damit. Und wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, naja, ihr habt im Moment 40, also ihr wollt beispielsweise 40% als Ziel-US-Allokation haben und habt im Moment eine 68%ige Allokation dadurch, dass ihr den MSCI World habt, dann teilt ihr 40 durch 68 und das bedeutet dann an der Stelle für euch, dass ihr im Grunde genommen 59, sagen wir 60% in einem solchen ETF dann haben könntet oder solltet nach dieser Vorgabe. Denn wenn 60% eures ETF-Investments so aufgestellt sind, dass sie zu 68% in den USA sind, dann sind es eben die besagten 40. Dann müsst ihr euch halt nur mit den restlichen 40% um etwas anderes kümmern. Und das kann bei einem 100.000-Euro-Investment eben entweder bedeuten, dass ihr 40.000 Euro sukzessive oder auch auf einmal umschichtet und dann auch in die Situation der steuerlichen Belastung mit großer Wahrscheinlichkeit reinlauft. Oder, was dann zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger ist, ihr kurzfristig oder mittelfristig in der Lage seid, 67.000 Euro nachzulegen. Denn wenn ihr ein 100.000 Euro Investment auf 167.000 hochfahrt und dann diese 67.000 eben in Non-Investments, in Non-US-Investments packt, dann wärt ihr eben auch bei den 60% angekommen. Und ansonsten war in der Tat auch aus der ganzen Überlegung, wie ich im Moment und insbesondere seit der letzten Präsidentschaftswahl USA sehe, auch für mich festzuhalten, grundsätzlich bleibt bei mir Gold ein Depotanker und grundsätzlich wird dieser Depotanker Gold eben in der Zukunft beziehungsweise auch schon umgesetzten Realität durch Bitcoin als zweiter Depotanker ersetzt, trotz meiner Haltung gegenüber dem Bitcoin, wo ich grundsätzlich einfach sehr, sehr viele Irrationalitäten drin sehe, aber wo ich eben auch zur Kenntnis nehme, dass dort meiner Meinung nach, meiner Beobachtung nach, größere Milliardenbeträge und dann eben auch Billionenbeträge noch reinfließen werden und dann ist man bei dem aktuellen Kurs mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht zu spät mit dabei. Das wären meine Kunden.
Ich bin ja auch so ein Agnostiker. Ja? Also bei Aktien habe ich eine Conviction. Ja? Von Aktien grundsätzlich als Assetklasse bin ich überzeugt, halte sie für großartig, als Mitunternehmerschaft, als Teilhabe an wirtschaftlicher Wertschöpfung, an Innovation, Fortschritt, Wachstum. Ja? Bei Bitcoin bin ich interessierter Beobachter. Ja? Ich leugne nicht, Bitcoin. Ja, ich sage nicht, das ist Rotze. Ich sage aber auch eben nicht, das ist der Nukleus des neuen Finanzsystems. Ich sehe, da entwickelt sich eine Asset-Klasse, die spezielle Eigenschaften hat. Und ob das am Ende dann wirklich in 5 oder in 10 Jahren immer noch so ist, ob diese Narrative sich wirklich verstärkt haben, wie beispielsweise wir ja bei Bitcoin schon sehen. Die Schwankungen sind noch immer groß, immer viel mehr als bei Gold, aber das hatte ja auch 5000 Jahre Zeit, sich zu etablieren. Aber Volatilität von Bitcoin ist ja schon rückläufig über die Zeit. Also das nährt auch das Wertspeicher-Narrativ. Deswegen sich einfach da rauszuziehen und zu sagen, ja, ich weiß es nicht, aber ich nehme halt einfach mal einen Teil meines für solche Wertspeicher, so wie Gold ja auch ist, gedachten Vermögens und diversifiziere. An der Stelle ist ja was ich dir schon auch vor einigen Jahren gesagt habe. Und das ist ja, kann man ja genauso gut dann auch übertragen auf ein anderes momentan ja wieder mal heißes Asset, nämlich Silber. Auch das ist ja dann so eine Ergänzung zur Goldposition.
Genau. Und es war unser erster Wurf von großen Fragen und zu großen Fragen. Wenn ihr dort einen weiteren Themenwunsch habt, ihr wisst ja, in den Kommentaren lese ich es auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr auch gerne eine E-Mail an hallo@echtgeld.tv schreiben und dann haben wir das hier auch. Wenn ihr das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen länger untermauern wollt, ist das ja auch noch eine Variante, das zu tun. Und an der Stelle verbleibt mir nur zu sagen, dass ich sehr gespannt auf euer Feedback bin und in die Friedrichstraße zu Christian rüberrufe. Vielen Dank für deine Zeit heute und bis zum nächsten Mal natürlich.
War mir ein Vergnügen. Tschüss aus Berlin.
Genau. Und ihr bleibt wie immer investiert, gesund und seid dann nächste Woche wieder mit dabei. Macht's gut.